Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Sure 108, Kausar.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Inna a'tainakal kausar. فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم.
Zunächst eine kleine Information. Die Kommentatoren sind der Auffassung, dass die Götzendiener Mekkas, Mohammed sallallahu alaihi wa sallam, nachdem auch dessen letzter Sohn bereits im Kindesalter gestorben war, ihn als nachkommenslos verhöhnten, als jemanden, dessen Geschlecht sich nicht fortsetzen werde. Doch Gott offenbarte ihm, dass ihm Kausar gegeben werde, eine Fülle des Guten an reichem Segen. Das in der Sure erscheinende Wort Abtar, nachkommenslos, ist Hinweis darauf, dass diese Fülle an Gutem und Segen durch die Kinder und Kindeskinder Fatimas, Salamullah alaiha, die Tochter des Propheten, durch Kausar hervorgehen wird. Seine Nachkommenschaft, die sich bis ans Ende der Zeiten fortsetzen wird und reich an Segen ist, bis ins Paradies hinein. Und nun zur Übersetzung der Sure. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Wahrlich, wir haben dir, Prophet, Kausar, das heißt eine Fülle an Gutem gegeben. So bete zu deinem Herrn und opfere. Fürwahr, es ist dein Feind, der ohne Nachkommenschaft ist.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit sowohl als Livestream über unsere Webseite pastoday.com/de als auch über die Satelliten Hotbird 13C und Eutelsat 3B unter dem Servicenamen IRIB 1 und 2 ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastoday.com/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Dienstag, dem 14. Juni 2022, gleich im 24. Rodat 1401, nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe »Iranische Dörfer, ihre Attraktionen und Wunder«. Dann geht es weiter mit einem 10-Minutes-Beitrag unter dem Titel »Schweden, das düstere Land«. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Iran. Es gibt kein nicht deklariertes Nuklearmaterial. Maduro bespricht Ölexporte in Teheran, während iranischer Tanker in Venezuela ankommt. Griechenland macht eine Kehrtwende und gibt iranische Öltanker frei. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Iran. Es gibt kein nicht deklariertes Nuklearmaterial. Die iranische Atomenergieorganisation AEOI erklärte, es gibt kein nicht deklariertes Nuklearmaterial in Iran und die Behauptung der Internationalen Atomenergiebehörde basiert ausschließlich auf falschen Informationen, die von dem illegitimen zionistischen Regime geliefert wurden, das selbst über Atomwaffen verfügt. Während die Wiener Gespräche über die Aufhebung der Sanktionen gegen Iran und die Rückkehr der USA in das Atomabkommen JCPOA von 2015 aufgrund des fehlenden politischen Willens in Washington fast ins Stocken geraten sind, haben die USA und die europäische Troika, Deutschland, Großbritannien und Frankreich, unter israelischem Druck zusammen mit Rafael Grossi, dem Generaldirektor der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA, eine Anti-Iran-Resolution verabschiedet. Die Resolution ignoriert die umfassende Zusammenarbeit Irans mit der IAEA, die aufgrund des guten Willens Irans erfolgte. Aus diesem Grund hat die Atomenergieorganisation Irans nun die Einstellung des Betriebs mehrerer Anleihen-Messkameras der IAEA in Iran bekannt gegeben. Um die öffentliche Meinung über den jüngsten Bericht des Generaldirektors der Internationalen Atomenergiebehörde über die nuklearen Aktivitäten Irans aufzuklären, erläuterte die iranische Atomenergieorganisation: Die Islamische Republik Iran erfüllt ihre Verpflichtungen aus der umfassenden Sicherungsvereinbarung, durch welche die IAEA ihr Wissen mittels einem robusten Verifizierungsmechanismus im IAEA Trust System über das Material und die Aktivitäten des iranischen Nuklearprogramms aufrechterhält. Die nuklearen Aktivitäten Irans stehen weiterhin unter der umfassenden Sicherungsvereinbarung mit der IAEA. Daher entbehren die Erwähnung dieser Probleme und die Äußerung der Besorgnis der Agentur jeder Grundlage, hieß es weiter. In den letzten 20 Jahren wurden die umfangreichsten Inspektionen der IAEA in Iran durchgeführt, wie aus dem Sicherheitsbericht der Agentur von 2021 hervorgeht. Dieser besagt, dass 22% der weltweiten IAEA-Inspektionen in Iran durchgeführt wurden. während Iran nur über 3% aller nuklearen Einrichtungen weltweit verfügt. Maduro bespricht Ölexporte in Teheran, während iranische Tanker in Venezuela ankommt. Der iranische Ölminister Javad Oji und der venezuelanische Präsidenten Nicolas Maduro haben sich über die bilaterale Zusammenarbeit im Energiebereich ausgetauscht, nachdem ein unter iranischer Flagge fahrender Tanker in venezuelanischen Gewässern eingetroffen ist, was einen weiteren Schlag gegen Washingtons harte Sanktionen gegen Teheran und Caracas darstellt. Während ihres Treffens am Montag erörterten Oji und Maduro Fragen im Zusammenhang mit der Kraftstoffversorgung sowie dem Export von Erdölprodukten, petrochemischen Produkten und petrochemischen Katalysatoren. Sie trafen auch Entscheidungen über den Export von technischen und ingenieurtechnischen Dienstleistungen, den Wiederaufbau und die Modernisierung von Raffinerien sowie die Erschließung von Öl- und Gaswäldern. Am Samstag unterzeichneten der iranische Präsident Ebrahim Raisi und sein venezuelanischer Amtskollege Maduro ein 20-jähriges Partnerschaftsabkommen, das darauf abzielt, die bilaterale Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen zu stärken. Am selben Tag traf Berichten zufolge ein unter iranischer Flagge fahrender Tanker mit etwa 1 Million Barrel Rohöl in venezuelanischen Gewässern ein, um seine Ladung an die staatliche Ölgesellschaft PDVSA zu liefern. Die Fracht ist die dritte ihrer Art, die Rohöl von der iranischen Naftiran Intertrade Co. an Venezuelas staatliche Ölfirma PDVSA liefert, berichtete Reuters am Montag unter Berufung auf ein Versanddokument. Iran hat seit 2020 mehrere Treibstoffladungen nach Venezuela geschickt und bei der Reparatur von Raffinerien geholfen, was Washingtons Versuch vereitelt, strenge Sanktionen gegen beide Nationen zu verhängen. Im vergangenen Monat begann Venezuela mit dem Import von iranischem Schweröl und weitete damit ein im vergangenen Jahr unterzeichnetes Tauschabkommen zum Austausch von iranischem Kondensat gegen venezuelanisches Schweröl aus. Griechenland macht eine Kehrtwende und gibt iranische Öltanker frei. Die griechische Regierung hat ihre jüngste Entscheidung, einen iranischen Öltanker zu beschlagnahmen, aufgehoben und den Druck Washingtons zurückgewiesen, der hinter der Beschlagnahme stand. Laut einer Erklärung der iranischen Hafen- und Seefahrtsorganisation vom Dienstag ordnete die griechische Regierung die Freilassung des Schiffes und seiner Ladung an, trotz anhaltender Bemühungen der USA, etwas anderes zu tun. Dank der entschlossenen und schnellen Maßnahmen der Islamischen Republik Iran, der Verfolgung der Angelegenheit durch die zuständigen Stellen und der Unterstützung durch den Minister für Straßen- und Stadtentwicklung hat die griechische Regierung schließlich die Rückgabe der Fracht an ihren Eigentümer angeordnet und die Beschlagnahmeanordnung aufgehoben, heißt es in der Erklärung. Ende letzten Monat zitierte Reuters eine ungenannte griechische Quelle mit der Aussage, das US-Justizministerium habe 700.000 Barrel der iranischen Ölladung beschlagnahmt. Damals beschrieb das PMO die Beschlagnahme der iranischen Ölfracht durch die USA als Akt der Piraterie, der gegen internationale Standards verstößt. Das iranische Außenministerium verurteilte auch die inakzeptable Kapitulation Griechenlands gegenüber dem illegalen Druck der USA. Wenige Tage danach beschlagnahmten die iranischen Revolutionsgarden 2 griechische Öltanker im Persischen Golf wegen Verstößen. Teheran und Aten hatten freundschaftliche Beziehungen, bevor die USA einseitig Sanktionen gegen Iran und die mit ihm zusammenarbeitenden Länder verhängten. Als Folge der Verbote wurde der Export von iranischem Öl nach Griechenland gestoppt. Jemen droht, saudische Ölanlagen anzugreifen, wenn Treibstoffschmuggel fortgesetzt wird. Ein hochrangiger jemenitischer Amtsträger gab an, dass die Streitkräfte des Landes Vergeltungsschläge gegen Ölanlagen tief im Inneren Saudi-Arabiens starten werden, falls die von Riad geführte Koalition weiterhin Rohöl und Erdgas aus dem Land schmuggelt. Mohammad Tahir Anam, ein Berater des obersten politischen Rates des Jemen, warnte die Kriegskoalition, dass die jemenitischen Behörden Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten, VAE, nicht erlauben würden, den von den Vereinten Nationen vermittelten verlängerten Waffenstillstand weiter zu verletzen und jemenitisches Öl und Gas zu plündern. Der jemenitische Funktionär berichtete über einen starken Anstieg des Diebstahls von jemenitischem Öl und Gas sowie über die Beschlagnahme jemenitischer Schiffe vor der Küste der südlichen Provinz Shabwa des Landes. »Wir werden saudische Unternehmen und Schiffe sowie ihre Öl- und Gasraffinerien ins Visier nehmen«, sagte Anam. Darüber hinaus erteilte Mohammad Muftah, ein weiterer Berater des obersten politischen Rates des Jemen, der von Saudi-Arabien geführten Koalition eine strenge Warnung und erklärte, dass Tankschiffe, die jemenitisches Rohöl und Erdgas plündern, zum Ziel genommen werden. Seine Bemerkungen kamen wenige Tage, nachdem der Abu-Litaris-Tanker, der mehr als 2 Millionen Barrel gestohlenes jemenitisches Öl im Wert von über 270 Millionen Dollar transportierte, den Hafen Ash-Shahar in der Provinz Hadramaut im Jemen auf dem Weg zum Hafen von Sriracha in Thailand verließ. Der Erlös der Öllieferung könnte die Gehälter aller Beamten in den jemenitischen Provinzen für mindestens 2 Monate decken, sagte Muftah. Der hochrangige jemenitische Amtsträger sagte weiter, dass Saudi-Arabien und die VAE den anhaltenden Waffenstillstand ausnutzen, um jemenitisches Öl und Gas durch ihre Unternehmen und Tanker zu plündern. Muftah betonte, dass Unternehmen und Öltanker, die am Diebstahl jemenitischer Öl- und Gasressourcen beteiligt sind, von jemenitischen Vergeltungsschlägen getroffen werden. Marokkanische Journalisten fordern Einstellung von israelischem Sender I24. Marokkanische Journalisten verurteilten jegliche Normalisierung der Beziehungen zum zionistischen Regime und forderten, dass das Büro des israelischen Senders I24 in Rabat sofort geschlossen werden sollte. 2020 normalisierte Marokko unter dem Druck der USA seine Beziehungen zum zionistischen Regime. Viele Menschen, Aktivisten und politische Parteien in Marokko akzeptierten die Normalisierung der Beziehungen zum zionistischen Regime jedoch nicht und haben wiederholt gegen diese Maßnahme protestiert. Laut der Nachrichtenagentur Fast News haben marokkanische Journalisten am Montagnachmittag eine Erklärung abgegeben, in der sie jede Normalisierung der Medienbeziehungen zum zionistischen Regime verurteilten. Sie wurde von Dutzenden Journalisten in Marokko unterzeichnet. Die Erklärung marokkanischer Journalisten ist eine Reaktion auf die Ankündigung der Einrichtung eines Büros von I24 in Rabat vor 2 Wochen. Die marokkanischen Journalisten betonten, dass die Normalisierung der Medien mit dem zionistischen Regime ein Verbrechen gegen das palästinensische Volk, den Maghreb sowie die Menschheit ist, daher muss das I24-Büro sofort geschlossen werden. Die Einrichtung des Büros dieses Senders ist ein Schritt, um die Gefühle des marokkanischen Volkes zu provozieren, in dessen Herzen die Palästina-Frage eine nationale Angelegenheit ist, heißt es in der Erklärung weiter. Sahrami, Erfahrung von Touristen ist anders als Iranophobie-Propaganda. Der iranische Minister für Kulturerbe, Kunsthandwerk und Tourismus sagte, dass die Tourismusdiplomatie einen besonderen Platz im Bereich der öffentlichen Diplomatie einnehme, da der Tourismus allen Menschen auf der Welt gehöre. Tourismusdiplomatie spielt eine wichtige Rolle bei der Bekanntmachung des iranischen Tourismuspotenzials, sagte Izzatullah Sahrami, der iranische Minister für Kulturerbe, Kunsthandwerk und Tourismus, in einem Interview mit Iran Press in Tabriz, der Hauptstadt der Provinz Ost-Aserbaidschan. Trotz der feindlichen Propaganda zur Steigerung der Angst vor Iran seien sehr viele Menschen in der Welt daran interessiert, nach Iran zu reisen und die touristischen Ziele des Landes zu besuchen. Sahrami erklärte, dass er bei seinen Besuchen in den Touristenzentren des Landes und seinen Gesprächen mit ausländischen Touristen verstanden habe, dass die Touristen sich dahingehend äußerten, dass was sie in Iran gesehen und erlebt haben, sich von dem unterscheidet, was in der negativen anti-iranischen Propaganda verbreitet wird. Der iranische Tourismusminister fügte hinzu, dass die Priorität der iranischen Regierung darin bestehe, die Hindernisse für die Entwicklung des Tourismus allgemein und an erster Stelle mit den Nachbarländern Iran zu beseitigen. Der iranische Minister für Kulturerbe, Kunsthandwerk und Tourismus betonte auch die Bedeutung der Entwicklung des maritimen Tourismus und erklärte, dass für die Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar eine unabhängige Planung durchgeführt worden sei und der Transfer von Touristen von Doha auf die iranischen Inseln einer der wichtigsten dieser Pläne sei. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit klar, bei Temperaturen um 32 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 24 Grad, Mashhad 28 Grad, Isfahan 30 Grad, Shiraz 29 Grad und Bandar Abbas 32 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Homayoun Shajarian mit dem Titel Eshkas Koja, das heißt Ich und Liebe.
Ey, Mutzrebon, ey, Mutzrebon. از کجا عشق از کجا من از کجا عشق از کجا
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus unserer Reihe Iranische Dörfer, ihre Attraktionen und Wunder. Bleiben Sie dran!
Iranische Dörfer, ihre Attraktionen und Wunder.
Im Namen Gottes und einen schönen guten Tag an unsere lieben Hörerfreunde. Wir sind heute mit einer neuen Folge der Beitragsreihe Iranische Dörfer und ihre Attraktionen für Sie da. Heute wollen wir Ihnen das Dorf Avon aus der historischen Gegend Rudbar Alamut in der Provinz Qazvin vorstellen. Ein schönes Dorf, das im Elbursgebirge und am faszinierenden See Avon liegt. Bleiben Sie also bis ans Ende der Sendung dran. Die Ortschaft Avon im Nordosten der Provinz Qazvin ist 80 Kilometer entfernt von der gleichnamigen Provinzhauptstadt. Im Sommer herrscht dort ein gemäßigtes Klima und im Winter ist es kalt. Avon soll so viel bedeuten wie Quelle von fließendem Wasser. Und da in dieser Gegend sehr viele Wasserquellen vorhanden sind, ist das ein passender Name für diese Ortschaft. Die Gemeinde Avon ist ein Dorf mit einer dicht bebauten Gebäudestruktur. Die Bewohner sind schiitische Muslime und sie sprechen die persische Sprache mit ihrem eigenen Dialekt. Die alten Häuser sind aus Rotziegel, Lehm, Holzbalken und Steinen erbaut worden. Bei den neuen Häusern verwendet man moderne Materialien. In Avon hängt die Wohnstruktur eines Hauses wie in vielen anderen Dörfern vom Beruf des Hausbesitzers ab. Sie besitzen normalerweise einen sehr großen Hof und Räume wie Wohnzimmer, Gästezimmer, Küche, Terrasse, Lager für landwirtschaftliche Produkte, kleine Betten und einen Stall. Wirtschaftlich gesehen gibt es dort Landwirtschaft und Viehzucht. Grundstücke und eine geeignete Bewässerung sind in dieser Gemeinde ausreichend vorhanden. Die wichtigste Wasserversorgungsquelle ist der Fluss Avon, der am Berg Reschal entspringt. Sein Wasser wird zugleich für die Bewässerung der Felder benutzt. Der See Avon im Süden des Dorfes gilt als eine weitere Wasserquelle. Die Ackerfelder dieser Ortschaft liegen jeweils im Süden der Gemeinde. Zu den wichtigsten landwirtschaftlichen Produkten zählen Weizen, Gerste, Kirschen, Weichseln, Äpfel, Erbsen, Walnüsse, Trauben und Viehfutter.
Die Viehzucht wird immer noch nach der alten Tradition betrieben. Die Tiere werden alle getrennt von den Wohnhäusern im Süden des Dorfes gehalten. Manche Bewohner beschäftigen sich mit Handarbeiten wie Teppichknüpfen, um ihre finanziellen Bedürfnisse decken zu können. Viele Bewohner sind auch in der Barit-Mine tätig. Da aber dieses Bergwerk nicht leicht erreichbar ist, wird nur im Sommer dort gearbeitet. Im Dorf Avon gedeihen viele Pflanzen und Bäume wie Weiden, Weichsel und Kirschbäume, Sanddorn, Haselnuss, Walnuss, Birnbäume sowie Rebstöcke und auch Heilpflanzen wie Lakritze. Neben der Flora gibt es auch Fauna. Es leben dort Braunbären, Wölfe, Schakale, Luchse, Adler, Eulen und Rebhühner. Angesiedelte Federtiere sind zudem der Specht, Raben, kleine Vögel, aber auch Zugvögel wie Enten, Gänse und Flamingos. Auch Wassertiere wie Forelle, Karpfen und der Hecht sind in den Gewässern dieser Gegend zu sehen. Liebe Hörerfreunde, wie wir schon zu Beginn der Sendung erwähnt haben, ist der See Avon der größte und schönste See der Provinz Qazvin. Er liegt zwischen den vier Dörfern Avon, Varvon, Zevordasht und Zarobot. Dieser See ist 325 Meter lang, 275 Meter breit und 70.000 Quadratmeter groß. Er liegt 1.800 Meter über dem Meeresspiegel und ist 1 bis 20 Meter tief. Das Wasser ist süß und sammelt sich durch die Quellen unter dem See oder auch durch Regenwasser. Da die Quellen unter dem Wasser immer aktiv sind, ist das Gewässer immer klar und sauber. Das überschüssige Wasser des Sees bildet einen kleinen Fluss, der den Dorfbewohnern zur Bewässerung für ihre Ackerfelder dient. Im Sommer ist der Avonsee ein Ort zum Fischen, Schwimmen und Bootfahren. Im Herbst ist er ein Bleibeort für Zugvögel, darunter Schwäne, Gänse und Enten. Im Winter dann friert die gesamte Oberfläche des Sees. Der Avonsee zieht jährlich während der Urlaubszeit und im Sommer viele Reisende an. Durch die Anwesenheit der Touristen eröffnen sich den Dorfbewohnern neue wirtschaftliche Chancen. So zum Beispiel vermieten viele der Bewohner ihre Häuser an die Besucher und verdienen sich somit einen Teil zu ihrem Lebensunterhalt dazu. Andere Touristen wiederum schlagen am See ihre Zelte auf und verbringen dort einige Tage. Das Dorf Avon hat nicht nur natürliche Sehenswürdigkeiten. Die wunderschöne Burg Alamut, die eine Zeit lang als Zentrum des Aufstandes von Hassan Sabbah und den Ismailiten galt, ist ein historisches Glanzstück dieser Gegend. Der Gipfel Khesht Chal ist eine weitere natürliche Attraktion dieser Gemeinde. Dieser Gipfel liegt 4150 Meter über dem Meeresspiegel und ist die höchste Erhebung dieser Provinz. Khesht Chal ist wegen seiner unberührten Natur, seiner geografischen Lage und der diversen Pflanzenbedeckung ein Ort, der jährlich von vielen Touristen und Bergsteigern aufgesucht wird. In der nächsten Sendung werden Sie eine weitere Ortschaft in Iran kennenlernen. Bis dahin, Bedrut.
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Seroj mit dem Titel Bi to besar nemi shavad, auf Deutsch Ohne dich kann ich nicht.
سگان به سر شود، بی تو به سر نمی شود، داغ تو دارد این دلم، جای دگر نمی شود.
این همه گان به سر شود، بی تو به سر نمی شود، داغ تو دارد
جان. ز تو جوش میکند، دل ز تو نوش میکند، عقل خروش میکند، بی تو به سر نمیشود، عقل خروش میکند، بی تو به سر نمیشود، بی تو به سر نمی شود.
بی همه گان به سر شود، بی تو به سر نمی شود، تا به تو دارد این دلم، جای دگر نمی شود.
خمر من و خمار من، باغ من و بهار من، خواب من و قرار من، بی تو به سر نمی شود، بی تو به سر نمی شود، بی تو به سر نمی شود،
بی تو به سر نمی شود، بی تو به سر نمی شود.
خمر من و خمار من، باغ من و بهار من، خواب من و قرار من، بی تو به سر نمی شود، بی تو به سر نمی شود،
بی تو به سر نمی شود، بی تو به سر.
Just
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einem 10-Minutes-Beitrag mit dem Titel Schweden, das düstere Land. Weiterhin guten Empfang. Schweden, ein Land mit fast 10 Millionen Einwohnern, wird normalerweise als utopische Gesellschaft bezeichnet, hauptsächlich wegen seines Sozialstaats. Politiker wie Bernie Sanders und Alexandria Ocasio-Cortez haben Schweden als das politische System ihrer Träume gelobt. Doch dieses schwedische Modell ist unschöner, als es den Anschein haben mag. Wie der schwedische Stand-up-Comedian Magnus Bettner einmal sagte: Wir sind eine Nation schöner Menschen, die fröhliche Lieder in stilvollen modernistischen Appartements singen. Aber so sehen wir Schweden uns nicht. Wir haben eine sehr, sehr dunkle Seite und ich denke, ihr findet das gerade erst heraus. Seit mehr als einem Jahrhundert halten Schweden von Alfred Nobel bis zur jugendlichen Klimaaktivistin Greta Thunberg der Welt Vorträge über Frieden, Gerechtigkeit und Fortschritt, während sie die beunruhigenderen Elemente ihrer eigenen Geschichte ignorieren. Die Schweden verdrängen die Erinnerung an den langjährigen Sklavenhandel ihrer Nation als eine der Säulen ihrer Wirtschaft. Das Land war auch ein wichtiger Lieferant von Eisenketten, die im Sklavenhandel verwendet wurden. Die Schweden handelten bis Mitte des 19. Jahrhunderts mit Sklaven. Während des größten Teils des Zweiten Weltkriegs arbeiteten die Schweden bereitwillig mit Nazi-Deutschland zusammen, obwohl sie technisch gesehen die Neutralität bewahrten. Mit den Worten von Elisabeth Ersbrink: Schweden hat es geschafft, sich durch den Krieg zu manövrieren, ohne offiziell Partei zu ergreifen. Alle Menschen in Schweden, die wollten, dass Hitler gewinnt, und es gab viele von ihnen, mussten sich nie mit dem Schandfleck oder den Konsequenzen auseinandersetzen, die die Handlanger in den besetzten Ländern erlitten. Sie sprechen auch nicht über die 63.000 ihrer Mitbürger, die bis 1976 zwangssterilisiert wurden, um das Sozialsystem frei von Kindern zu halten, die geistige oder körperliche Behinderungen erben könnten. Tatsächlich war Schweden nie ein idealer Ort für Frauen. Die Vergewaltigungsstatistik des Landes gehört zu den höchsten in Europa. Ebba Carlson, schwedisches Modell. Und dann kam er näher und fing an, seine Hand auf meinen Oberschenkel zu legen. Und ich fühlte mich etwas unwohl. Und er fuhr fort. Und dann sagte er: Nun, um so berühmt zu werden, musst du etwas von dir geben. Und während er das sagte, bewegte er einfach mit seiner Hand meinen Rock hinauf. Ich fing an zu recherchieren und merkte dann: Oh mein Gott, ich bin nicht allein. In Schweden meldet fast jede Sekunde eine Frau, lebenslang einer Art schwerer Gewalt ausgesetzt gewesen zu sein, von der 65% sexueller Belästigung und 20% sexuelle Gewalt sind. Isabella Lövin, schwedische Politikerin. Als Frau wissen Sie, dass solche Dinge passieren, aber was überwältigend war, ist, dass es so geläufig war. Und besonders die Bezeugungen von Künstlern, den Schauspielerinnen in einer Dokumentation zu diesem Thema. All diese Aussagen aus verschiedenen Bereichen der schwedischen Gesellschaft haben mich ziemlich ermutigt und gestärkt, dass die Toleranz gegenüber sexueller Belästigung jetzt wirklich vorbei ist.
Überlebende von Vergewaltigungen in Schweden sind beim Zugang zur Justiz weiterhin mit Hindernissen konfrontiert und nur wenige Ermittlungen haben zu Strafverfolgung und Verurteilungen geführt. Darüber hinaus ist Schweden ein Zielland für Frauen, die aus Ländern wie Rumänien, Russland und Nigeria zum Zweck der kommerziellen sexuellen Ausbeutung gehandelt werden. Inzwischen wurden den schwedischen Behörden im Jahr 2020 rund 25.500 Fälle von Missbrauch gegen Kinder unter 18 Jahren gemeldet. Es war ein kleiner Schock, als ich erfahren habe, dass es so nahegelegen passiert ist. Wenn solche Dinge passieren, ist es normalerweise weit weg und da denkt man nicht so viel darüber nach. Was so beängstigend ist, ist, dass es so viele, viele Jahre andauert. Das ist nicht gut. Und jetzt wird man sich um sie kümmern, würde ich vermuten. Ein 2006 von Global Monitoring veröffentlichter Bericht über die kommerzielle sexuelle Ausbeutung von Kindern stellte systematische Fehler in Schweden fest, darunter die Erlaubnis, Kinderpornografie anzusehen und die unzureichende Betreuung von Kindern, die in den Sexhandel verwickelt sind.
The sexual exploitation of vulnerable people, vulnerable children.
Penny Mordaunt, britische Politikerin. Die sexuelle Ausbeutung schutzbedürftiger Menschen, schutzbedürftiger Kinder ist niemals akzeptabel. Aber wenn es von Menschen in Machtpositionen begangen wird, Menschen, denen wir anvertrauen zu helfen und sie zu beschützen, ist es zu Recht widerlich und abstoßend. Und es sollte uns zum Handeln zwingen. Ein steiler Anstieg der Einwanderung seit 2011 hat die Grenzen der schwedischen Großzügigkeit auf die Probe gestellt. Im November 2021 gab Stockholm seine heroische Rhetorik auf, Flüchtlinge willkommen zu heißen und übernahm die harte Sprache, die 2015 nur von rechtsextremen Nativisten der Schwedendemokraten verwendet wurde. Schweden führt Asylbewerber nun trotz der sich verschlechternden Sicherheitslage im Herkunftsland zwangsweise zurück. Ich weiß es wirklich nicht. Gestern habe ich es im Fernsehen und im Internet gesehen. Ich denke, es ist nicht real, weil sie schreiben, dass 80.000 Menschen in ihr Land zurückkehren werden. Aber welche Menschen? Welches Land? Ich weiß nicht. Ich denke, es ist nur Gerede. Wir haben unser Land verlassen, um nach Europa zu kommen. Ein Land der Menschenrechte, Frauenrechte, Kinderrechte. Diese Entscheidung der schwedischen Regierung hilft uns nicht. Auf der anderen Seite plagt Rassismus die schwedische Gesellschaft und Menschen afrikanischer Abstammung sind täglich Schikanen und Hassverbrechen ausgesetzt. Die einwanderungs- und islamfeindlichen Schwedendemokraten sind heute die größte Partei in Südschweden und die drittgrößte Partei im schwedischen Parlament. Laut der UN-Arbeitsgruppe von Experten für Menschen afrikanischer Abstammung ist eine echte Angst innerhalb der Gemeinschaften, insbesondere für junge schwarze Männer, dass sie jederzeit gewaltsam angegriffen werden könnten. Als Folge von strukturellem Rassismus haben Schwarze in Schweden eingeschränkten Zugang zu Gesundheitsversorgung und Bildung, während die Polizei sie eher als Kriminelle, denn als gefährdete Gemeinschaft betrachtet, die Schutz braucht. Während Schweden den verzweifelten Menschen aus vom Krieg heimgesuchten Ländern nicht mehr offen gegenübersteht, ist es immer noch ein sicherer Hafen für die Mujahedin Khalq Organization, eine Terroristengruppe, die seit dem Sieg der Islamischen Revolution 1979 in Iran Zehntausende iranische Bürger ermordet hat. In der Zwischenzeit ist die Waffengewalt in Schweden in den letzten 20 Jahren von einem der niedrigsten zu einem der höchsten Niveaus in Europa angestiegen. Schlimmer als Italien und Osteuropa. Die Zunahme von Tötungsdelikten mit Waffengewalt in Schweden ist eng mit kriminellen Milieus in sozial benachteiligten Gebieten verbunden. Die schwedische Finanzministerin Magdalena Andersson prahlte letztes Jahr damit, dass ihre schwedische sozialdemokratische Partei 7.000 neue Polizisten eingestellt, mehr Gefängnisse gebaut und Gesetze entworfen habe, die 30 neue Verbrechen festlegen. Im Land der großzügigen Sozialleistungen sind die Roma, hauptsächlich Bürger Rumäniens und Bulgariens, weiterhin diskriminierender Behandlung ausgesetzt, da viele in Zelten oder provisorischen Siedlungen am Stadtrand schlafen. Schwedische Behörden verweigern ihnen bewusst den Zugang zu den grundlegendsten Dienstleistungen. Überraschenderweise hat Stockholm es versäumt, die Rechte seiner eigenen indigen samischen Bevölkerung anzuerkennen. Rita Thunberg, schwedische Umweltaktivistin. Die schwedische Regierung muss die Kolonialisierung von Sápmi stoppen. Wir glauben, dass das Klima, die Umwelt, saubere Luft, die Rentierhaltung, die Rechte der Ureinwohner und die Zukunft der Menschheit Vorrang vor und über den kurzfristigen Gewinnen eines Unternehmens, eines britischen Bergbauunternehmens, haben sollten. Der große Menschenrechtsprediger verkauft seit 1998 Waffen an Saudi-Arabien und die Emirate, wobei die meisten Verkäufe in den letzten 10 Jahren getätigt wurden. Dabei sind die beiden arabischen Länder seit 2015 in einem blutigen Krieg gegen den Jemen verwickelt. Es gibt keine Anzeichen für eine Verlangsamung dieses Waffenverkaufs. Der schwedische Waffenhersteller Saab hat 2017 ein Büro in Abu Dhabi eröffnet. Die Frage lautet, wie kann Schweden ein Friedensvermittler sein, wenn es selbst die Waffen verkauft, die den Krieg im Jemen ermöglichen? Im Großen und Ganzen benutzt Schweden seinen unverdienten, wohlwollenden Ruf als Maske für schwere Menschenrechtsverletzungen.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.